5 aktuell präsentiert.
Das Medienmagazin im Jahresrückblick.
Einfach besser informiert. B5 aktuell.
Herzlich willkommen, sagt Daniel Runnell. Schön, dass Sie dabei sind, um mit uns auf die wichtigsten, spannendsten Medienthemen des Jahres zurückzublicken. Dazu gehört für uns der Streit zwischen den Verlegern und den Öffentlich-Rechtlichen, genauso wie die MeToo-Debatte, die nicht nur die amerikanische Film- und Medienbranche erschüttert hat. Außerdem müssen wir leider auch am Ende dieses Jahres feststellen, dass Angriffe auf die Pressefreiheit in vielen Ländern weiter zur Normalität gehören. Da möchte man erstmal tief durchatmen. Und um abschalten zu können, entscheiden sich viele fürs Einschalten von Serien, und zwar von deutschen. Da hat sich was getan. Nach Jahren voller Schwarzwaldklinik oder Sturm der Liebe ist die deutsche Serie teils anspruchsvoller, hochwertiger geworden. Erfolgreiche Beispiele aus diesem Jahr sind You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer oder Tom Tykwers wilder Ausflug in die junge Weimarer Republik, Babylon, Berlin.
Willkommen in der Stadt der Sünde.
Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast.
Hallo Lukas.
Wer sind Sie?
Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, werde ich ungemütlich.
Verstehst du es nicht? Der hat das alles erfunden!
Scheiße, was soll das? Glaubst du, ich sehe zu, wie ihr euch ruiniert? Und helfe euch noch dabei? So wie du denkst, ist kein Wunder, dass Janine abhaut.
Dass am Ende ein Ausschnitt aus Das Verschwinden, eine Miniserie über eine Mutter, die im Drogenmilieu im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet nach ihrer verschwundenen Teenager-Tochter sucht, was auch den Zuschauer gepackt hat, denn Das Verschwinden fuhr Ende Oktober im ersten gute Quoten ein und kommt von einem Mann, der damit zum ersten Mal Serienterrain betreten hat, Hans-Christian Schmid, geboren in Altötting, unter anderem Grimme und bayerischer Filmpreisträger und jetzt in Berlin zu Hause, wo wir ihn erreichen. Hallo, Herr Schmid.
Hallo.
Serienkosten. Wie erklären Sie sich, dass Sender und Produzenten trotzdem neuerdings mehr Geld dafür ausgeben?
Ja, ich denke, man muss es sehen in Bezug auf die Länge, die man da herstellt. Das ist ja im Vergleich zu einem Kinofilm, so wie es ich bisher gewohnt war, die 3-, 4- oder 5-fache Länge. Und im Vergleich dazu finde ich es dann gar nicht so aufwendig. Ansonsten ist es natürlich abhängig davon, was man da gerade vorhat. Das kann sowas sein wie Babylon Berlin, das ist dann historisch, das kostet natürlich entsprechend. Oder es ist etwas schlanker und einfacher und dann muss man unter Umständen gar nicht so viel Geld investieren.
Was die aktuellen erfolgreichen Serien auszeichnet, ist, dass die Geschichten komplexer sind. Also, dass eine Geschichte nicht am Ende jeder Folge zu Ende erzählt ist. Ist denn der Zuschauer ein anderer geworden? Ist er bereit für mehr Kompliziertheit?
Ich glaube, der Zuschauer ist bereit dafür. Wir sprechen vielleicht auch im Schnitt von einem etwas jüngeren Publikum, das mit dem linearen Fernsehen gar nicht mehr so viel anfangen kann möglicherweise. Und ich denke, spätestens seit es Serien gab wie die Sopranos, hat sich gezeigt, wie komplex man erzählen kann, dass man einfach dieses Format nutzen kann für große Erzählbögen. Und auch entsprechend die Gelegenheit hat, sich die Figuren und deren Konstellationen ein bisschen genauer anzugucken. Und ich glaube, dass es dafür eine große Zuschauerschaft gibt, ja.
Sie haben das lineare Fernsehen angesprochen, dass eben vieles nicht mehr nur dafür produziert wird. Damit sind wir bei dem Thema Produktionen exklusiv und jetzt in diesem Jahr auch deutsche Produktionen, die exklusiv für die großen Streaming-Plattformen wie Amazon, Prime und Netflix in Auftrag gegeben wurden. You Are Wanted ist ein Beispiel aktuell, die Mystery-Serie Dark. Könnte das für die klassischen Fernsehsender in Deutschland dann doch bedrohlich werden oder ist im Gegenteil hilfreich, ein Ansporn?
Na, ich würde mir wünschen, dass es ein Ansporn ist. Ich glaube, bedrohlich wird es nur, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender nicht reagieren. Das heißt, wenn sie in ihren Programmen nicht entsprechend den Platz finden für solche Formate. Und da sind wir sicherlich im Moment gerade in der Zeit, in der dieser Umbruch stattfindet.
Die Öffentlich-Rechtlichen in Form der ARD, die wollen reagieren. Die haben sich für Babylon Berlin, worüber Sie gerade schon etwas erzählt haben, zusammengetan mit Sky. Das ist eben diese aufwendige Gemeinschaftsproduktion. Also hier arbeiten privates Pay-TV und ein Öffentlich-Rechtlicher zusammen. Was halten Sie von so einer Allianz?
Ich denke, man kann solche Wege gehen, auch wenn es natürlich schwer ist, den Gebührenzahlern zu vermitteln, warum sie ein Jahr lang warten sollen, um Babylon Berlin zu sehen. Das war ja in der Presse, wurde diskutiert. Aber möglicherweise lässt sich die Finanzierung einfach nicht anders bewerkstelligen. Aus meiner Sicht, ich bin kein großer Fußballfan, würde ich sagen, liebe öffentlich-rechtlichen Sender, 10 oder 15 Millionen im Jahr weniger für Sport und Fußball und dafür mehr in die Serien. Dann geht's auch ohne Sky vielleicht.
Sind das eigentlich die deutschen Seriengeschichten, die in Deutschland spielen, überhaupt noch typisch deutsche Stories? Wenn man zum Beispiel You Are Wanted eben sieht oder Dark, dann wirken die in gewisser Weise so, dass sie international funktionieren müssen.
Das ist ja einfach ein anderes Modell, das von den Streamingdiensten betrieben wird. Die suchen Inhalte für ein internationales Publikum und haben sie recht, die Geschichten müssen dann eben auch international funktionieren. Gleichzeitig sind es deutsche Schauspieler und es wird in Deutsch gesprochen.
Winzige Reaktion, die ich zum Verschwinden allerdings von vielen aufgeschnappt habe, war, die Figuren sprechen auch bei Ihnen alle Hochdeutsch und nicht Oberpfälzisch.
Das ist richtig, aber also ganz ehrlich, wenn ich das mit dem Dialekt ganz genau nehmen würde, dann dürfte ich ja noch nicht mehr Schauspieler wählen oder besetzen, die Oberbayerisch sprechen. Ich müsste dann wirklich genau in die Region gehen und da spricht man Oberpfälzisch und das schränkt mich natürlich sehr, sehr ein bei der Besetzung. Also ich finde, da gibt es wirklich nur zwei Wege. Entweder ich mache das ganz realistisch und muss dann möglicherweise auch mit Laien arbeiten. Oder ich akzeptiere, dass es Hochdeutsch ist und dass es dann eben so in der Gegend einfach nicht anzutreffen wäre. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, ganz einfach, weil mir die Arbeit mit den Schauspielern sehr wichtig ist. Und ich nehme das dann, ja, wenn auch zähneknirschend, in Kauf.
Ein großes Thema, und zwar ein ganz anderes als das Serienthema Hans-Christian Schmidt, spielte sich 2017 abseits vom Filmischen ab, hinter den Kulissen. Es geht um die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe, vor allem in der Filmbranche, speziell in Hollywood. Sie war der Auslöser der MeToo, nennen wir es mal Bewegung. Sie sind seit vielen Jahren selbst im Geschäft. Überraschen Sie diese Entwicklungen, Enthüllungen? Wie denken Sie darüber?
Mich überrascht das wahrscheinlich in der Deutlichkeit und mit der Massivität, mit der das gerade kommt. Aber ansonsten wundert mich das nicht besonders, weil ich einfach denke, dass Menschen, die Männer in erster Linie, die in Machtpositionen sind und über eine ganze Zeit hinweg keiner Kontrolle unterliegen, diese Macht missbrauchen. Sicherlich nicht nur im Filmgeschäft. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel über Missbrauchsfälle gesprochen, auch in der Kirche oder in der Odenwaldschule. Das sind vielleicht nicht unbedingt zu 100% vergleichbare Szenarien, aber ich finde, das ist ein ähnlicher Mechanismus.
Das Verschwinden war seine erste Serie in einem Jahr, in dem die deutsche Serie richtig an Auftrieb gewonnen hat. Danke Ihnen fürs Gespräch, Hans-Christian Schmidt, und wir freuen uns auf mehr spannende Stoffe von Ihnen, egal ob als Serie oder als Film.
Danke auch, vielen Dank.
Dass wir einen Filmemacher am Ende eines Gesprächs auf das Thema sexuelle Belästigung im Job ansprechen würden, das hätten wir vor ein paar Wochen nicht gedacht. Die MeToo-Debatte aber ist voll entbrannt. In Hollywood gibt es mittlerweile über 70 beschuldigte Prominente aus der Unterhaltungsbranche. Ihre Opfer waren Frauen und Männer. Was so hohe Wellen schlägt, dass das US-Magazin Time die Protagonistinnen der MeToo-Debatte gerade zur Person des Jahres erklärt hat. Darunter Tarana Burke, eine Aktivistin, die schon seit 10 Jahren gegen Sexismus kämpft.
Das ist erst der Anfang. Ich habe immer gesagt, es ist nicht ein Moment, es ist ein Movement, eine Bewegung. Die braucht Zeit und entwickelt sich, ist strategisch. Der Hashtag ist eine Deklaration. Jetzt müssen wir loslegen und die Arbeit machen.
Sexuelle Belästigung, Erniedrigung, Vergewaltigung. Ein Problem weit weg, nur in Hollywood? Linda Becker darüber, wie sich das Thema Alltagssexismus auch in den deutschen Medien niederschlägt.
Erst war es eine Welle, im Netz, auf Twitter und Facebook. Alles unter dem Hashtag MeToo. Das Thema landete dann aber auch ganz schnell in den Medien. Wer hat sich neben Harvey Weinstein noch schuldig gemacht? Wie konnte man dieses Ausmaß an Übergriffigkeit totschweigen? Wo fängt sexuelle Belästigung an? Und was darf man als Mann jetzt noch? Die USA, ein Land, dessen Präsident vor Journalisten damit angibt, Frauen einfach in den Schritt zu fassen, stellt sich die Frage, was jetzt? Kurz nach der ersten Hashtag-Welle beschuldigt ein junger Mann den bekannten Schauspieler Kevin Spacey, von ihm belästigt worden zu sein. Spacey outet sich daraufhin als schwul und entschuldigt sich für sein Verhalten. Dafür wird er in den US-amerikanischen Medien heftig kritisiert. Denn Schwulsein bedeutet ja nicht, dass man zwangsläufig andere Menschen belästigen muss. Spacey verliert daraufhin seine Hauptrolle in der erfolgreichen TV-Serie House of Cards. Auf den Hashtag MeToo folgen in den USA die Hashtags How I Will Change, wie wir uns ändern wollen und I Have, ich habe. Hashtags, die dazu auffordern, darüber zu sprechen, was sich jetzt gesellschaftlich verändern muss. Obwohl die Idee erstmal gut ist, gehen beide Hashtags voll in die Hose. Schon nach kurzer Zeit werden sie nämlich in den sozialen Medien getrollt und sorgen eher für Witz und Häme.
Habe heute einer Frau auf den Arsch geguckt, werde mich nun selbst züchtigen,
schreibt ein User auf Twitter. Wie witzig, nicht? Auch in Deutschland wird die Debatte eher verharmlosend geführt. Ein Kollege der FAZ schreibt, man müsse den Fall Kevin Spacey doch mal menschlich betrachten.
Auf bloßes Hörensagen hin wurde er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn er Pech hat und die schlimmsten Philister sich durchsetzen, könnten ihm sogar noch seine Oscars aberkannt werden.
Um Himmels Willen, das wäre natürlich fatal. Alles, nur nicht die Oscars. Da ist es wirklich besser, den Opfern kontinuierlich den Vogel zu zeigen. Auch bekannte deutsche Schauspielerinnen äußern sich zu MeToo skeptisch. Hannelore Elsner findet die Debatte verlogen. Sie sagt, öffentlich über Belästigungen zu sprechen, bringe nichts. Alle wüssten sowieso, dass das passiert. Umso ekliger, finde ich. Soll man das deshalb jetzt einfach so stehen lassen? Die ARD-Talkshow Maischberger wiederum findet öffentliche Debatten ganz wunderbar und betitelt ihre Sendung mit Sexuelle Nötigung, Männer unter Generalverdacht. Noch bevor Maischberger die Gäste begrüßt, weiß man also schon, worauf es hinausläuft. Wer das Problem Sexismus anspricht, hält alle Männer für Schweine. Noch ein Highlight der deutschen Medienlandschaft ist der WDR-Talk mit Bettina Böttinger. Flirten oder Grapschen? Wo fängt Sexismus an? Auch hier frage ich mich, soll das ein Witz sein? Wer sich ernsthaft fragt, wo der Unterschied zwischen Flirten und Grapschen liegt, braucht keine Talksendung, sondern eine Therapie. Aber natürlich gibt es auch reflektierte Stimmen. Im Stern schreibt die Bloggerin Ninia Binias:
So schwer es ist, freundet euch mit der Möglichkeit an, dass auch Menschen, denen ihr das nie zugetraut hättet, Täter sein können. Werdet nicht zum Mittäter.
Sie fordert, sexuelle Übergriffigkeit dürfe nicht ignoriert oder wegargumentiert werden. Es gibt Länder, in denen MeToo deutliche Konsequenzen hat. Einfach mehr ist als nur diese mittellaute Debatte in Deutschland. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron Gleichberechtigung zum Schwerpunkt seiner Amtszeit erklärt. Und Frauen stellen die Hälfte seines Kabinetts. Die Regierung arbeitet außerdem an neuen Gesetzen zu sexueller Gewalt und Beleidigung im Internet. In Schweden haben tausende Frauen einen offenen Brief unterzeichnet, der die Scham und Unsichtbarkeit sexueller Übergriffigkeit anprangert. Darunter viele Schauspielerinnen, Sängerinnen und Juristinnen. Und bei uns? Nichts. Nur wenige Prominente haben sich in Deutschland öffentlich dazu bekannt, selbst belästigt worden zu sein. Warum ist die Debatte in Deutschland so leise, so abwehrend? Ein Video, das letzte Woche vom WDR veröffentlicht wurde, macht es auf einen Schlag klar. Da werden deutsche Politiker gefragt, wann sie sich zuletzt bei sexistischem Verhalten eingemischt haben. Viele sagen, sie hätten sexistisches Verhalten eigentlich noch nie erlebt. Am besten verdeutlicht im Video allerdings CDU-Politiker Thomas Heilmann das Problem. Noch vor dem Interview schießt er vor laufender Kamera sein persönliches MeToo-Eigentor. Er sagt zur weiblichen Kameraassistentin, die ihm die Krawatte fürs Bild zurechtrückt:
Sie dürfen hier alles anfassen.
Sie verstehen es einfach nicht.
Linda Becker und ihre Sicht auf den Weinstein-Skandal und was er ins Rollen gebracht hat, ein bisschen auch bei uns in Deutschland. Wo es aber noch ganz anderen Konfliktstoff gegeben hat, 2017, wenn man in die Chefetagen der Verlage und der öffentlich-rechtlichen Sender schaut. Denn für die Printbranche war ein Lieblingsgegner wieder einmal die ARD. Es geht um den Dauerstreit, wie viel Text die Sender ins Netz schreiben dürfen. Mal gab es heftige Attacken, dann gingen beide Streitparteien wieder aufeinander zu. Daniel Buß blickt zurück auf 12 Monate Medienpolitik mit manch rhetorischem Ausrutscher.
Anfang 2017. Die Einigung ist eigentlich nah. Der Präsident des Verlegerverbandes BDZV, Matthias Döpfner, sein Vorgänger Helmut Heinen und 3 Intendanten der ARD, sie haben an einem Kompromiss gefeilt. Die ARD sollte sich in Verzicht üben bei Texten, vor allem in Apps wie der Tagesschau. Und mehr Zurückhaltung zeigen bei regionalen Angeboten zugunsten der Verlage, die angesichts öffentlich-rechtlicher Konkurrenz um ihre Existenz bangen. Februar 2017. Ein Einigungspapier liegt vor. Die Intendanten kommen in großer Runde zusammen und lehnen ab. Maximal 1/3 ihrer Seiten Text, sonst nur Audio- und Videoplayer. Für die Intendanten ist das kein Modell für die Zukunft, in der auch gelesen wird, vor allem mobil. März 2017. Chefverleger Matthias Döpfner macht auf einer Veranstaltung seines Medienkonzerns Axel Springer eine Kampfansage.
Wir haben im BDZV über dieses Thema gar nicht mehr viel diskutiert, außer dass wir natürlich jetzt das juristisch tun müssen, was wir tun können.
Erst gehen Verleger im Norden gegen das Online-Portal von Radio Bremen vor, dann ostdeutsche Verlage gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Anders als der Bayerische Rundfunk haben sie ihre Regionalnachrichten nicht mit den Verlegern abgestimmt. September 2017. Von Döpfner kommen zu alledem verbale Attacken, mal im Konjunktiv.
Es braucht die Vielfalt der privaten Angebote, nur Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz. Das wäre doch eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea.
Dann wieder als Beschreibung des Ist-Zustands, sogar in derselben Rede.
Wir erleben im Netz nach wie vor eine mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierte Flut textbasierter Gratisangebote. Nichts anderes als eine gebührenfinanzierte digitale Staatspresse.
Eine gebührenfinanzierte digitale Staatspresse? Die ARD hat sich auf solche Angriffe erstaunlich lange mit einem Konter zurückgehalten. Nun aber ruft die Vorsitzende Carola Wille in der Tagesschau zur Mäßigung auf.
Worte können ja bekanntlich zu Waffen werden und man sollte vorsichtig deshalb mit ihnen umgehen. Und so eine Wortwahl spielt natürlich Populisten und Verschwörungstheoretikern auch in die Hände.
Oktober 2017. Döpfners Parolen entfalten allerdings ihre Wirkung. Die Ministerpräsidenten beschäftigen sich bei ihrem Treffen in Saarbrücken mit der Frage, wie die Spielregeln für ARD, ZDF und das Deutschlandradio im Netz künftig aussehen sollen und tendieren dazu, die Wünsche der Verleger in den nächsten Rundfunkstaatsvertrag zu übernehmen.
Klar ist, da wird der Schwerpunkt auf audiovisuell liegen und nicht textlastig sein. Und ich denke, dass man damit auch den Verlegern gegenüber gerecht wird.
Sagt jedenfalls nach dem Treffen die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer. Dezember 2017. Auch in den Sendern gibt es Bewegung. Der Westdeutsche Rundfunk überarbeitet seinen Online-Auftritt. Audios und Videos nehmen nun deutlich mehr Raum ein, Texte weniger. WDR-Intendant Tom Buro.
Da ist ein Signal natürlich drin an die Verleger, an die Medienpolitik. Lasst uns Gemeinsamkeiten suchen und lasst uns nicht in juristischen Streitfällen festbeißen, das bringt niemand was.
Matthias Döpfner ist happy. Im Spiegel deutet er an, seine Nordkorea-Provokation habe ihren Zweck erfüllt. Am Rande eines Weihnachtsempfangs sagt er zudem,
wenn alle ARD-Sender so verfahren würden und wenn man das Ganze auch noch rechtlich absichern würde im Rundfunkstaatsvertrag, sodass das jetzt nicht ein Phänomen für eine Saison ist, dann glaube ich, ist das wirklich ein Kompromiss und dann ist das eine Lösung.
Allein andere Intendanten wollen auch künftig klar an Text festhalten, um alle Zielgruppen zu erreichen, auch der Bayerische Rundfunk. Doch Intendant Ulrich Wilhelm, von Januar an neuer ARD-Vorsitzender, ist ebenfalls auf Befriedung aus. Das betont er bei einer anderen Entscheidung, dem plötzlichen Stopp des Frequenztauschs von BR Classic und der Jugendwelle Puls.
Ich möchte gerne mit diesem Schritt auch ein Signal setzen für ein gutes Miteinander. Am Ende werden wir durch wechselseitige Polemik überhaupt nichts lösen.
Wird das ein wenig Entspannung bringen im Streit mit den Verlegern? Denn im kommenden Frühjahr geht es um viel. Dann wollen sich die Ministerpräsidenten festlegen, wie die künftigen Spielräume von ARD, ZDF und Deutschlandfunk aussehen sollen. Auch um die Höhe des Rundfunkbeitrags wird es gehen. Eine Weichenstellung, die vor allem Carola Wille aufmerksam verfolgen dürfte. Als Intendantin des MDR war sie nämlich in den vergangenen 2 Jahren ARD-Vorsitzende. Meine Kollegin Sissi Pitzer hat mit ihr über ihre gerade zu Ende gehende Amtszeit gesprochen. Die hatte Wille mit dem Schlagwort Transparenz überschrieben. Deshalb die erste Frage, warum und was ist dabei herausgekommen?
Ich hatte am Beginn des Vorsitzes Leitgedanken entwickelt, Überlegungen, was mir wichtig ist in dieser Zeit. Und dazu gehörte das Thema Glaubwürdigkeit. Und bei dem Thema Glaubwürdigkeit sind wir dann in der Tat beim Transparenzthema. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass ein solidarisch finanziertes System sowohl transparent ist, was seine finanzielle Ausstattung und die Verwendung der finanziellen Mittel anbelangt, als auch was das journalistische Tun selbst anbelangt. Wie arbeiten wir? Was sind unsere Maßstäbe für Qualität? Wie entsteht eine Sendung? Wie gehen wir mit Fehlern um? Ich denke, es hat sich in diesem Jahr eine Menge getan im Bewusstsein und konkret zu Zahlen, Daten, Fakten haben wir seit Herbst diesen Jahres tatsächlich unter die ARD eine Menge transparent gemacht, was auch unsere finanziellen Sachverhalte anbelangt, also von Intendantengehältern bis hin, was kostet eine Fernsehsendung.
Das Thema Glaubwürdigkeit haben Sie jetzt auch gerade angesprochen. Das ist ja ein großes Thema für alle Medien im Moment, aber eben insbesondere auch für die ARD. Die ARD wird von vielen Seiten angegriffen, von den Zuschauern, von den Gebührenzahlern selber, von der Politik, von den Verlegern. Wo sind denn da die größten Baustellen?
In der Tat ist Glaubwürdigkeit in den heutigen Zeiten sowas wie ein Grundkapital für Medien. Es wird viel diskutiert, dass es da eine Abwärtsspirale gibt, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Also wenn Sie die Menschen fragen, vertrauen Sie der ARD, vertrauen Sie den Angeboten, nicht der ARD, sondern den Angeboten, dann insbesondere den Informationsangeboten, dann sind Sie immer noch bei 70, teilweise sogar 80% je nach Umfrage, dass die Menschen uns vertrauen. Gleichwohl gibt es, das können ja dann auch durchaus 30% sein in der Bevölkerung, die auch sich sehr laut artikulieren und sehr stark in Frage stellen, ob wir objektiv sind, ob wir unabhängig sind, ob wir ausgewogen genug sind, ob wir vielfältig genug sind. Und man muss diese Stimmen natürlich auch ernst nehmen. Und deswegen gehört für mich zur Glaubwürdigkeit, dass wir tatsächlich unter Beweis stellen und auch den Dialog mit den Leuten suchen, was wir unter Qualität verstehen und was die Menschen von uns erwarten können. Dass sie eben tatsächlich sauber recherchierte Beiträge bekommen, dass wir uns versuchen, verschiedene Positionen dazu einzuholen und Themen von unterschiedlichen Seiten zu belichten und in die Tiefe zu dringen. Daran müssen wir immer wieder arbeiten. Wir müssen es immer wieder sozusagen im Fundament festigen.
Wie ist denn das mit der Fehlerkultur innerhalb der ARD? Ich nehme mal zwei Beispiele aus der letzten Zeit. Es gab vom WDR-Rundfunkrat eine heftige Kritik an den politischen Talkshows der ARD, dass sie zu einseitig populistische Themen besetzen, dass sie zu einseitig vielleicht auch einladen. Es gab auf der anderen Seite bei uns im BR eine große Panne, wo online der Rücktritt von Herrn Seehofer kurz mal gemeldet wurde und dann natürlich wieder zurückgenommen wurde. Wie gehen wir denn mit diesen Fehlern oder auch mit diesen scharfen Kritiken um? Also wird das einfach nur zur Kenntnis genommen oder versuchen wir da auch aktiv was zu tun?
Also ich persönlich bin überzeugt, dass Glaubwürdigkeit und Fehlerkultur auch zusammenhängen. Es ist normal, wer arbeitet, macht Fehler, dass das auch im journalistischen Bereich passieren kann. Was uns nicht gut tut, ist, wenn man die Dinge versucht wegzuwischen und nicht dazu zu stehen. Es gibt verschiedene Rundfunkanstalten. Der HR macht das für den Mitteldeutschen Rundfunk. Wir haben direkt an der Seite Fehlerkorrektur. Also wenn solche Dinge passieren oder wir werden aufmerksam gemacht, dann warten wir nicht darauf, dass Gerichte uns dazu verurteilen, dass das eine falsche Tatsachenbehauptung war, sondern dass wir selber das reinstellen, Beitrag dann und dann, wir haben gesendet, das richtig ist. Bitte entschuldigen Sie.
Als ARD-Vorsitzende sind Sie ja sehr intensiv im Gespräch mit der Politik noch und auch gewesen natürlich in den zwei Jahren. Die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer sich extrem schnell wandelnden Medienwelt, wo sind Sie denn da im Moment angelangt und was würden Sie denn gerne da noch transportieren?
Also meine Eindrücke sind zwiegespalten. Als die Länder mit uns die Diskussion gesucht haben zu Reformen in der ARD, ist man ja sehr umfassend unterwegs gewesen. Man hat gesagt, über Auftrag und Chancen der Digitalisierung müssen wir sprechen. Wir haben das Thema Strukturoptimierung, wir haben das Thema Altersversorgungssysteme, rechtliche Rahmenbedingungen. Insofern ist aus meiner Sicht die Politik gut gestartet und hat gesagt, das sind die großen Reformthemen, über die müssen wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Was ich allerdings wahrgenommen habe, dass in den Debatten dazu ganz stark das Ganze verkürzt wurde auf ein Zahlenthema. Dass das Thema Beitragsstabilität, dass das vieles überlagert hat. Und wir zu den grundsätzlichen Fragen, wie die gesellschaftliche Kommunikation in unserem Land sich verändert, wie Öffentlichkeit sich verändert, wie wir uns weiterentwickeln müssen für die gesamte Medienordnung, betrifft ja nicht nur uns, dass wir diese Diskussion zu wenig führen.
Was sind denn Ihre Vorstellungen davon, wohin sich das öffentlich-rechtliche System in Deutschland entwickeln sollte?
Ich bin überzeugter denn je, dass wir ein leistungsstarkes System brauchen, wo tatsächlich Qualitätsangebote ihren Platz haben und dass sie eine multimediale Ordnung für alle sein wird, weil wir treffen uns alle in einem Datenraum, ob die Verleger oder wir oder die privaten Veranstalter. Und da entwickelt sich eine neue Gattung, wo Bilder, Texte, Töne, interaktive Möglichkeiten, wo diese Dinge zusammenwachsen. Und die spannende Frage ist sicherlich, dass wir darüber nachdenken müssen, wie perspektivisch Qualitätsjournalismus im Netz finanziert werden kann.
Und was sind die großen Diskussionen, die weitergeführt werden sollen und müssen, was hier jetzt übergeben wird im Januar an den BR-Intendanten, an Ulrich Wilhelm, Ihren Nachfolger im ARD-Vorsitz? Also was sind so die dringendsten Dinge, über die weiter diskutiert werden muss?
Herr Wilhelm wird in eine Zeit noch stärker hineingeraten, wo, glaube ich, diese Digitalisierung noch eine größere Veränderungsgeschwindigkeit haben wird, die Medienwelt sich noch schneller entwickeln wird. Ich glaube, und ein großer Schwerpunkt wird sein, wie entwickelt sich die ARD in dieser Welt weiter. Also ich denke, dass wir tatsächlich uns immer mehr Inhalte bezogen aufstellen müssen und dann überlegen, auf welchem Weg ist welcher Inhalt am besten und wie komme ich an die Menschen in unserem Land ran, mit welchen Darstellungsmöglichkeiten. Und ich bin überzeugt, wir müssen immer mehr den Dialog mit den Leuten draußen suchen.
Carola Wille, MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende im Gespräch mit Sissi Pitzer. Und den Staffelstab gibt sie dann zum Jahreswechsel weiter an BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Und wir drehen die Zeit zurück in den Frühsommer, als in Hamburg sehr vieles schief lief, beim G20-Gipfel. Auch Journalisten werden das Treffen der wichtigsten Länder der Welt wohl in schlechter Erinnerung behalten, denn auf einmal kursierte in der Hansestadt eine schwarze Liste, auf der 32 Namen von deutschen, bereits akkreditierten, aber auf einmal angeblich verdächtigen Journalisten stand. 9 von ihnen wurde dann tatsächlich die Akkreditierung entzogen, einer davon Christian Grodotzky, ein freier Fotograf.
Was sicher ist, dass das ein eklatanter Eingriff in die Pressefreiheit ist und dass das so nicht stehen gelassen werden kann. Dass einfach gewisse Kreise von Journalisten, insbesondere jetzt Leute, die anscheinend auch zur Türkei insbesondere und zu der Kurdenfrage in der Türkei berichtet haben, von staatlichen Events hier ausgeschlossen werden, egal welchen Hintergrund das jetzt am Ende hat.
Waren die Vorgänge also gelenkt oder Willkür? Und liegt hier ein Fall von Rufschädigung vor? Schließlich war die Liste so gut wie öffentlich. Auf Seiten der Journalistenorganisationen war und ist die Empörung groß. Zugeschaltet aus Köln ist uns Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Hallo, Herr Überall.
Hallo.
Sie haben damals Regierungssprecher Steffen Seibert im Juli, der als Chef des Bundespresseamts zuständig war, für diese Entzugsaktion Kontrollwahn vorgeworfen. Würden Sie das auch heute noch so sagen?
Ja, was diese konkrete Veranstaltung G20-Gipfel angeht, nach wie vor. Sowohl das Bundespresseamt als auch das Bundeskriminalamt haben aus meiner Sicht da deutliche Fehler gemacht. Und wir haben es gerade im O-Ton gehört, das ist eine Einschränkung von Pressefreiheit und das ist kein Pappenstiel. Eine deutsche Behörde darf ein Grundrecht wie die Pressefreiheit nicht einfach einschränken.
Es gab damals viele Fragen, viele Unklarheiten. Warum war das passiert? Was war ausschlaggebend? Angeblich, so eine Behauptung, stand vor allem der türkische Geheimdienst hinter diesem Spontanausschluss, um unliebsame Journalisten fernzuhalten. Sind aus Ihrer Sicht mittlerweile ein paar der Rätsel gelöst?
Ein paar Rätsel sind gelöst. Der türkische Geheimdienst, ob es da wirklich Einflussnahmen gegeben hat, das wissen wir bis heute nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das einigermaßen bezweifle. Ich glaube wirklich, dass es da ein absolutes Datenchaos gegeben hat. Wenn man sich anguckt, was über Kolleginnen und Kollegen, über Journalistinnen und Journalisten beim Bundeskriminalamt so gespeichert ist, also Menschen, die sich wirklich nichts haben zu Schulden kommen lassen, dann ist das ein Skandal. Das gilt im Übrigen auch für andere Bürgerinnen und Bürger. Hier ist es jetzt mal aufgefallen. Und wenn da längst eingestellte Verfahren, also wo es Freisprüche gegeben hat, wo die Ermittlungen eingestellt wurden, wenn sowas noch gespeichert ist und dann zur Grundlage solcher Entscheidungen, also Nicht-Akkreditierungsentscheidungen wird, dann geht das gar nicht.
Was wird hierzulande eigentlich aktuell von Journalisten wo gespeichert?
Ja, das würden wir auch gerne wissen. Die Sicherheitsbehörden der verschiedenen Bundesländer schicken fröhlich ihre Daten an das Bundeskriminalamt. Dort sind die dann in einem großen Computer drin. Und da kann es beispielsweise sein, wenn man mal einen Platzverweis bekommen hat, ja, wenn man auch nur mal kurzzeitig festgehalten wurde von der Polizei, um die Personalien zu überprüfen, was ja erstmal kein Beinbruch ist, dann wird das da schon eingetragen, um sozusagen ja so eine Art Bewegungsprofil zu erstellen und eine Gefährdungsanalyse. Das soll die Polizei auch gerne hinter den Kulissen tun. Nur dass solche Daten dann eben für das Bundespresseamt zur Grundlage genommen werden, um zu entscheiden, wird diese Person in sicherheitsrelevanten Bereichen nun zugelassen oder nicht zur Berichterstattung, das geht aus meiner Sicht nur dann, wenn wirklich belastbare Fakten vorliegen. Also wer beispielsweise schon mal einen Mord begangen hat oder einen Sprengstoffattentat, das kann ja theoretisch bei Journalistinnen und Journalisten auch der Fall sein. Dass der jetzt nicht unbedingt bei Staatsempfängen berichten soll, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber die, die sich wirklich nichts haben zu Schulden kommen lassen, da geht das nicht, dass solche Rohdaten dann gegen die Journalisten eingesetzt werden.
Das heißt, Sie wissen auch nicht, ob und wie Daten wieder gelöscht werden?
Nein, das ist alles völlig unklar und im Moment ist es wohl so, dass Daten nicht anständig gelöscht werden. Ich hatte selbst ein Gespräch mit dem Hamburger Polizeipräsidenten. In Hamburg hat der G20-Gipfel ja stattgefunden und da hat man selbst auch eingeräumt, dass man nicht so genau weiß, welche Daten eigentlich rübergehen ans Bundeskriminalamt.
9 der betroffenen Journalisten hatten nach dieser, nennen wir es mal, Aktion geklagt gegen das Bundespresseamt. Was erhoffen Sie sich als Journalistenverband von diesem Prozess?
Na, ich erhoffe mir da nochmal eine ganz deutliche Klarstellung der Verwaltungsgerichte und ich erhoffe mir, dass vom Bundespresseamt mit der Einrichtung eines Akkreditierungsbeauftragten zumindest mal ein klarer Ansprechpartner da ist, dem auch juristisch bewusst ist, was er da eigentlich tut, wenn er Journalisten nicht zulässt.
Den Akkreditierungsbeauftragten beim Bundespresseamt, den Sie gerade erwähnt haben, den soll es ja zum Ende des Jahres geben für politische Großveranstaltungen. Sehen Sie das als ein Schuldeingeständnis an, dass da in der Tat vieles schiefgelaufen ist?
Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass man das Ganze also jetzt professioneller machen möchte. Das wird ein Jurist sein, jemand, der auch Beamter ist, der also auch mit dem Bundeskriminalamt sozusagen auf dem kleinen Dienstweg sprechen kann und auch sensible Daten sich mal anschauen kann und dann interpretieren kann. Aber es gibt ja nicht nur Veranstalter der Bundesebene wie das Bundespresseamt. Es gibt auch andere wie die FIFA zum Beispiel, die zum Teil auf die gleichen Daten oder die gleichen Auskünfte des Bundeskriminalamts zugreifen. Da gibt es noch relativ viel zu tun, weil da ist dieser Akkreditierungsbeauftragte dann nicht zuständig.
Herr Überall, die Pressefreiheit ist in unserem Grundgesetz verankert. Damals in Hamburg war zu hören, dass Journalisten nicht ausreichend kontrolliert werden könnten. Und es gibt eben auch immer wieder die Diskussion um den Datenschutz. Ist die Pressefreiheit bei uns in Deutschland unter Druck geraten?
Sie ist aus vielfältigen Gründen unter Druck geraten, was wir ja auch im Bericht von Reporter ohne Grenzen jedes Jahr nachlesen dürfen. Da stehen wir bei weitem nicht auf Platz 1. Wir stehen nicht besonders schlecht da, aber auch nicht wirklich außerordentlich gut. Das reicht von Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen, eben von Demonstranten, vor allem von rechts. Das hört nicht auf bei dem mangelnden Schutz für Kolleginnen und Kollegen vor Ort durch die Polizei. Es kommt dazu die Vorratsdatenspeicherung und viele andere Dinge. Also es gibt da noch viel zu diskutieren und viel zu tun. Und wenn wir irgendwann dann auch eine Bundesregierung haben, wo da wieder Politik gemacht wird, dann hoffen wir im Sinne der Journalistinnen und Journalisten auch wieder einiges verbessern zu können.
Ja, dann hoffen wir auch auf wenig Grund zur Besorgnis 2018 bei Ihnen. Frank Überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, hat mit uns zurückgeblickt auf den Skandal der entzogenen Journalistenakkreditierungen beim G20-Gipfel dieses Jahr in Hamburg. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank auch.
Natürlich ist alles relativ. In anderen Ländern zieht die Staatsmacht ganz andere Seiten auf, wenn es um Kontrolle, Gängelung und Abschreckung von Medienvertretern geht. Traurigerweise müssen wir auch in dieser Sendung wieder über das Land reden, das schon im vergangenen Jahresrückblick Grund zur Sorge gab: die Türkei. Wo Präsident Erdogan auch 2017 Journalisten ins Gefängnis stecken ließ, teils ohne Prozess. Auch wenn es aus deutscher Sicht zumindest in einem Fall gerade erst eine erleichternde Nachricht gab, kurz vor Weihnachten kam die aus Neu-Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu frei. Karin Senz berichtet aus einem Land, in dem Journalismus zu oft gleichgesetzt wird mit Terrorismus.
Wenn's nach Präsident Recep Tayyip Erdogan geht, dann gibt's in der Türkei kein Problem mit Pressefreiheit.
Dünyanın hiçbir yerinde medya Türkiye'deki kadar serbest değildir.
Nirgendwo auf der Welt sind die Medien so frei wie in der Türkei, hat er Mitte des Jahres gesagt. Zumindest viele Medienvertreter sind es nicht. An die 150 sitzen im Gefängnis. Für Erdogan kein Widerspruch. Wir werden nicht dulden, dass Mitglieder von Terrororganisationen oder Agenten von ausländischen Geheimdiensten unter dem Deckmantel des Journalismus hier agieren. Auch den Yücel hat er einen Agenten und Terroristen genannt. Der deutsch-türkische Korrespondent sitzt seit Februar in Istanbul in Untersuchungshaft, ohne Anklageschrift, ohne Prozess. Durch den Ausnahmezustand ist das problemlos möglich. Untersuchungshaft darf 7 Jahre dauern. Außerdem kann Erdogan beispielsweise Zeitungen schließen, wenn sie die nationale Sicherheit bedrohen. Das hat er auch gemacht. Und er ist noch weitergegangen, sagt der Journalist Aydin Engin.
AKP oder Erdogan.
Statt Journalisten zu kaufen, kauft er ganze Medien auf. Zeitungen zum Beispiel oder Fernsehsender. Heute kontrollieren Erdogan und die AKP 70% aller Medien in der Türkei. Und man darf nicht glauben, dass die restlichen 30 freie, unabhängige Medien mit Berufsethos sind. Nein, das sind, man könnte sagen, sterile Medien. Der 76-Jährige war auch schon im Gefängnis, mehrmals. Nicht nur unter Erdogan, denn auch schon früher hatte es kritische Presse in der Türkei schwer. Journalismus ist für ihn Berufung. Drum schreibt er, trotz Druck und Ruhestand, ab und zu noch für eine der wenigen regierungskritischen Zeitungen, die noch übrig sind in der Türkei, für die Cumhuriyet. 17 ihrer Mitarbeiter stehen im Moment vor Gericht. Einer der angeklagten Cumhuriyet-Mitarbeiter ist Ahmet Şık. Er soll Terrorpropaganda für die Gülen-Bewegung betrieben haben. Vor einigen Jahren war er allerdings schon mal angeklagt, weil er ein kritisches Buch über Gülen und seine Anhänger geschrieben hatte. Das zeigt, wie bizarr viele Vorwürfe sind, findet auch der Oppositionsführer im türkischen Parlament Kemal Kılıçdaroğlu. Der Kampf gegen die Gülen-Bewegung ist zu einem Kampf gegen Regierungskritiker ausgeartet. Was haben Tageszeitungen wie Cumhuriyet oder Sözcü mit der Gülen-Bewegung zu tun? Diese Zeitungen sind schon immer gegen die Gülen-Bewegung aktiv gewesen. In der Türkei halten es viele Regierungskritiker mit Descartes. Ich stehe vor Gericht, also bin ich. Die Schriftstellerin und Journalistin Euerbeider gehört dazu. Heute erscheinen ihre Artikel auf der unabhängigen Online-Zeitung T24. Beider nimmt kein Blatt vor den Mund, nennt ausländische Journalisten in der Türkei in Haft Geiseln.
Also es gibt viele Geiseln in der Türkei. Alle Ausländer, die im Gefängnis sind, die Deutschen oder...
Viele mutige Journalisten wählen inzwischen den Weg übers Internet für ihre Artikel. Auf Dokus Haber zum Beispiel oder Diken. Auch die Ulmerin Mişale Tulu hat für ein linkes Nachrichtenportal in der Türkei gearbeitet. Im April wurde sie unter Terrorverdacht festgenommen. Jetzt kam sie aus der Untersuchungshaft frei, im Gegensatz zu Deniz Yücel.
Wir sind beide Journalisten. Wir sind Journalisten, die ein Dorn im Auge sind, wahrscheinlich, von dem Staat. Ich bin heute zwar frei, aber natürlich erwarte ich, dass Deniz Yücel auch freikommt.
Dafür müsste Erdogan aber anerkennen, dass Journalismus nicht gleich Terrorismus ist.
Und ein Prozesstermin für Deniz Yücel, der seit mittlerweile 10 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, steht noch immer nicht fest. Wenn es um Wut auf kritisch berichtende Medien geht, da scheint es zwischen Präsident Erdogan und seinem US-amerikanischen Amtskollegen gar keine so großen Unterschiede zu geben. Auch wenn die Position der Blätter und Sender in den USA sehr viel gefestigter ist. Im Moment. Damit hat es also auch Donald Trump in unseren Jahresrückblick geschafft. Denn spätestens jetzt, nach seinem ersten Jahr im Weißen Haus, ist klar, der Beziehungsstatus zwischen ihm und den Medien steht auf kompliziert und aufgeladen.
You can't say I'm not done. You cannot say that it's an honest mistake when you're purposely putting out information that you know to be false.
Journalismus in Zeiten von Trump. Es ist der Krieg der Worte. Sarah Huckabee Sanders, die Sprecherin des Weißen Hauses, sagt, was Journalismus in Zeiten von Trump sei. Fake News, meistenteils. Als ein Journalist sagt, dass auch Journalisten einfach mal Fehler machen dürfen, dadurch aber nicht Fake News werden, geht der Krieg weiter.
And I would just say, Sarah, that journalists make honest mistakes, and that doesn't make them fake news.
Journalists make honest mistakes, they should own up to them.
Dann sollen sie auch für ihre Fehler gerade stehen, sagt die Sprecherin des Präsidenten. Genau das aber passiert derzeit auf eine ebenfalls neue Art im Journalismus in Zeiten von Trump. Gerade erst hat der Sender ABC seinen Investigativreporter Brian Ross für 4 Wochen suspendiert, ohne Bezahlung, weil der Mann auf dem Sender ohne Absicht falsch reportierte, sich später korrigierte. Seit dieser Präsident im Weißen Haus sitzt, liegen die Nerven blank. Auch in manchen Redaktionen, in anderen, wie der New York Times, mussten sie sich ebenfalls umstellen, sagt Chefredakteur Dean Baquet im ARD-Interview.
Journalists are always used to government.
Journalisten waren daran gewohnt, dass Regierungen übertreiben, Dinge weglassen. Aber Trump? Wir haben neulich zum ersten Mal einen Präsidenten auf der Seite 1 einer Lüge bezichtigt. Es hat sich eine Menge geändert, wie Journalismus über Politik berichtet.
Donald Trump said when he was running for president. And that's a significant change already in our attitude toward how we cover politics and how we cover him.
Trump und der Journalismus in den USA, die Geschichte einer Entfremdung, einer Verwandlung. Die Geschichte, sagt Bob Garfield, der Moderator einer Mediensendung des öffentlichen Senders WNYC, die Geschichte einer sehr schlechten Ehe, die von etwas anderem als von Liebe zusammengehalten werde.
It's a very bad marriage that is being held together for reasons other than love.
Kein Präsident der Neuzeit habe die Schlagzeilen, die Themensetzung, die Agenda der Medien in den USA so dominiert wie dieser Donald Trump derzeit. Auf eine Art, sagt der Journalistikprofessor Rodney Benson, die nachgerade gefährlich sei für die Demokratie.
He dominates the public debate in a way that's really unprecedented, and I think.
Sie sollten Trump auf eine gewisse Weise ignorieren, zumindest alles, was von ihm nur als Ablenkung gedacht ist. Journalismus in Zeiten von Trump. Anders als früher? Neu? Ja und nein, sagt der Chefredakteur der New York Times, Dean Baquet, im ARD-Gespräch.
Yeah, and I think he has changed the way we do journalism. And he hasn't changed the fundamentals.
Er hat nicht die Grundlagen des Journalismus geändert, herausfinden, was ist und darüber berichten. Aber was sich geändert hat, ist, dass er, der Präsident, Journalisten angreift, seine Attacken gegen CNN, die New York Times, die Washington Post, widerwärtig.
I think his attacks on CNN and the New York Times and the Washington Post are appalling.
Trotz der Attacken, trotz der Verleumdungen durch den Präsidenten, ein Feind von Trump will und soll kein Medium sein, sagt der Chefredakteur. Auch nicht seine liberale New York Times. Investigativer Journalismus, die Geschichte suchen, die Fakten sammeln, darum gehe es in Zeiten von Trump. Und keiner habe in Sachen Trump so aggressiv recherchiert wie die New York Times.
And nobody has investigated Donald Trump more aggressively than we have.
Aber es gibt für Journalismus eine feine Linie zwischen Recherchieren und Attackieren. Wir nehmen die Regierung unter die Lupe, ja, aber unser Job ist es nicht, sie zu stürzen, auch wenn manche das wollen.
Ein gutes hat es, Auflagen, Abozahlen und Einschaltquoten von Zeitungen und Nachrichtensendern steigen in den USA. Georg Schwarte berichtete über einen Mann, der immer schon die Nummer 1 sein wollte, aber ganz nach oben bei den meistgelikten Tweets 2017 hat es der Twitter-wütige Trump trotzdem nicht geschafft. Die Krone hat ihm ausgerechnet sein Vorgänger weggeschnappt. Barack Obama ist der erfolgreichste Tweet des Jahres gelungen. Es zeigt ein Foto von ihm, wie er an einem Fenster steht, aus dem Kinder herausschauen, alle mit unterschiedlichen Hautfarben. Und darunter steht:
Niemand wird mit Hass auf andere Menschen geboren, wegen der Farbe ihrer Haut, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Religion.
Ein Zitat von Nelson Mandela, das Obama im August twitterte und das 4,5 Millionen Mal weltweit mit »Gefällt mir« geklickt wurde. Da sind die Zahlen hierzulande bescheidener. Mit knapp 35.000 Likes schaffte es dieser Tweet von Just Tore, dahinter steht ein Medienberater, auf Platz 1 der erfolgreichsten deutschen Tweets. Zu sehen ist AfD-Politikerin Beatrix von Storch mit missmutiger Miene im Bundestag nach der Abstimmung zur Ehe für alle. Dazu diese Zeilen.
Die Fahrkarte zum Bundestag 2,70 Euro. Der Cappuccino im Besuchercafé 3,50 Euro. Das Gesicht von Beatrix zur Ehe für alle Abstimmung unbezahlbar.
Das saß. Groß beeindruckt aber dürfte sie nicht gewesen sein, die AfD, die bei den Wahlen im September knapp 13% der Stimmen erhielt und jetzt mit über 90 Abgeordneten im Deutschen Bundestag sitzt. Als drittstärkste Kraft. Mit so einem Wahlergebnis hatten sicher nicht alle gerechnet, auch nicht die Redaktionen und Journalisten, die sich nun auseinandersetzen müssen mit der rechten Partei, die so oft populistische Töne anschlägt. Wie sieht das konkret aus für die Arbeit der Berichterstatter in Berlin? Fragen wir Birgit Schmeitzner für den BR im Hauptstadtstudio. Birgit, abgesehen davon, dass es im Plenarsaal enger geworden ist, was hat sich mit dem Einzug der AfD noch geändert?
Also ich würde sagen, auf alle Fälle, der Ton ist rauer geworden. Da gibt es mehr Buhrufe, auch so höhnisches Gelächter. Da zeigt zum Beispiel dann auch schon die AfD-Fraktionschefin Weidel einer linken Abgeordneten den Vogel. Das ist für uns natürlich schon interessant, weil sich in der Beobachtung einiges verändert. Also auch die Debatten sind viel lebhafter. Da wird mehr gestritten als früher. Natürlich gerade auch über Themen, die die AfD setzt, zum Beispiel die Flüchtlingspolitik. Das ist aber auch ganz gut, weil dann kommen sehr viel mehr und plastischer die Argumente der verschiedenen Seiten auf den Tisch. Und jeder, der das möchte, kann das auch live im Fernsehen verfolgen. Das ist ja nicht nur für uns so als die politischen Berichterstatter, sondern auch jeder Bürger kann das live auf Phoenix verfolgen und kann sich dann auch damit auseinandersetzen, was sagen denn die einzelnen Parteien zu den verschiedenen Themen.
Ist es für einen Journalisten anders, über die AfD zu berichten als über eine andere Partei?
Also wenn ich die Berichterstattung anschaue, dann ist die AfD eine Partei wie jede andere. Sie kommt natürlich in unseren Beiträgen vor. Es ist ja auch eine Fraktion mit 92 Abgeordneten. Also unter den Tisch fallen kann man sie nicht lassen, aber man darf sie eben auch nicht bevorzugen. Und bei der AfD ist halt dann noch etwas ein bisschen anders gelagert, weil da ja schon sehr oft so dieses Motto da ist, erstmal provozieren, dann relativiert man das Ganze und am Schluss dementiert man es vielleicht noch ein bisschen und hat jedes Mal schöne, fette Schlagzeilen. fallen. Und da ist eben unsere journalistische Aufgabe zu entscheiden, was ist ein Stöckchen, über das ich möglicherweise nicht drüber springe, und was ist dann möglicherweise auch wirklich mal eine Grenzverletzung, ein Skandal, über den man natürlich auch berichten muss.
Stellen Sie einen Unterschied im Verhalten der Parteipolitiker fest, die im Bundestag sitzen, und der, die aus der Basis der AfD kommen?
Also rein sprachlich auf alle Fälle. Im Bundestag, da geht es anders zu als zum Beispiel auf dem Parteitag, zuletzt in Hannover. Da habe ich zum Beispiel dem niederbayerischen Abgeordneten Protschka zugehört und der hat in seiner Bewerbungsrede für den Posten im Bundesvorstand gesagt, die CSU muss weg. Und das würde man im Bundestag so jetzt nicht unbedingt hören. Das gilt auch teilweise so für, ja, ich würde mal fast sagen, unterirdische Fäkalsprache, die da auf regionaler Ebene durchaus bejubelt wird. Auch das hört man im Bundestag nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Partei so ein bisschen auf eine Art Graben zusteuert, weil halt auch gemäßigte Bürgerliche aus der AfD wieder austreten und dann mehr Strammrechte eintreten. Und diese Entwicklung bildet sich dann natürlich in der Bundestagsfraktion nicht so deutlich ab.
Die Situation ist neu für Sie, Birgit, für die Berichterstatter, aber auch für die Partei selbst, die Journalisten verbal immer wieder angreift. Seit dem Einzug in den Bundestag, wie verhalten sich AfD-Politiker gegenüber den Medien?
Also da kann man jetzt nicht verallgemeinern, es ist unterschiedlich. Einer hat mir auf den Kopf zugesagt, wir wollen euch abschaffen, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und hat sich dann später beschwert, dass er zu wenig in der Berichterstattung vorgekommen ist. Es gibt andere, die ganz professionell den Umgang mit uns pflegen hier in Berlin, aber die Pressearbeit, ich würde mal sagen, ist durchaus ausbaufähig. Da landen viele Anfragen von uns irgendwo im Nirgendwo, werden nicht beantwortet, man wird nicht zurückgerufen oder erst sehr viel später. Und das kann natürlich bedeuten, dass die AfD den Kontakt nicht will oder dass sie sich erst sortieren muss. Sie muss natürlich auch erstmal das Ganze aufbauen, was die anderen Parteien schon längst haben, diesen ganzen Apparat.
Damit wird 2018 sicher herausfordernd, aber auch nicht langweilig, wenn es um die Berichterstattung aus dem neuen Bundestag mit der AfD geht. Danke an Birgit Schmeitzner, unsere Korrespondentin in Berlin. Zeiten ändern sich und wo die einen neu dabei sind, treten andere ab. Deshalb zum Schluss bei uns natürlich wieder, wie alle Jahre, Gute Nacht, Freunde von Guido Meyer, die Abschiede des Jahres im deutschen Fernsehen.
Also, meine Damen und Herren, es ist soweit.
So, nun ist es soweit.
So, liebe Leute, es ist soweit.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt. Oder geht freiwillig. Oder macht den Seehofer.
Ich mache hier nicht den Seehofer, keine Angst, kein Rücktritt vom Rücktritt. Ich gehe jetzt durch die Tür, das war heute meine letzte Sportschau.
So klang die ARD-Sportschau im Jahr 1987. Damals, als noch Heribert Fassbender oder Hans-Joachim Rauschenbach die Gesichter der Sendung waren. Im selben Jahr stieß Reinhold Beckmann zum Sportschau-Team.
30 Jahre Fußball und Fernsehen. Wer weiß, wo wir uns wiedersehen werden.
30 Jahre waren im abgelaufenen Jahr auch für das ZDF so eine Art magische Zahl. Was für die Männer der Fußball war, für die Frauen Mona Lisa.
Ein herzliches und zugleich auch wehmütiges Willkommen zur letzten Ausgabe von Mona Lisa.
So, das war's von uns. Fast 30 Jahre Mona Lisa sind jetzt zu Ende. Für uns alle war es eine große Freude und Ehre, für dieses traditionsreiche Magazin arbeiten zu dürfen.
Nicht ganz so traditionsreich, aber immerhin 7 Jahre lang war Peter Hane mit einer nach ihm benannten Gesprächsreihe auf Sendung im Zweiten. Gute Nacht, Peter Hane. Zeit für die Rente.
Endlich Rentner. Und was dann?
Dazu ein Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk.
Das Gewürge ist zu Ende.
2017 hatte es sich für den Chefredakteur des BR auskommentiert.
Floskeln ohne Ende. Pillepalle auf intellektuell niedriger Flughöhe.
Auch als Moderator von Brennpunkten im Ersten oder als Gastgeber der Münchner Runde im bayerischen Fernsehen war Gottlieb genauso bekannt wie umstritten.
Man reibt sich die Augen und fragt sich, was haben wir alles an Unsinn ertragen müssen.
Sigmund Gottlieb ist seit Oktober Rentner. 2018 wird er 66 Jahre alt.
Nicht alles fängt mit 66 an. Diese Sendung, diese Show endet mit der 66. Ausgabe.
Ruth Moschner war seit 2013 die unparteiische Moderatorin im Kochwettstreit auf Vox Grill den Hänzler. Das bleibt sie auch unter dem neuen Titel Grill den Profi. Profi Steffen Hänzler jedoch wechselte zu Pro7, wo er künftig nicht mehr gegrillt, sondern geschlagen werden soll.
Es gibt diesen abgedroschenen Spruch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, und schöner kann es nicht mehr werden. Ich sage Ahoi und in Hamburg sagt man Tschüss. Ganz vielen Dank für diese 4 Jahre. Dankeschön.
Wir haben 10 Jahre Fernsehgeschichte geschrieben.
Und noch 2 Köche schlossen 2017 ihre Küche hinter sich ab.
Lieber Horst.
Ja, Johann.
Bevor Horst Lichter im ZDF Schrotthändler wurde, da kochte er. Bares für Gares 10 Jahre lang, zusammen mit Johann Lafer und einem gewissen Herrn Lecker in Lafer, Lichter, Lecker.
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.
Aber eins darf ich dir sagen, Horst, ich bereue keinen Pfund, weil es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe hier genossen, ich habe gegessen, ich habe mein Abendessen gespart, ich muss es sagen.
Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten.
Ganz österreichisch beendete Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar, genannt Fritz von Turn und Taxis, seine Karriere als Fußballkommentator, zuletzt für den Bezahlsender Sky.
Wird nicht der leichteste Tag, aber... vielleicht auch nicht der traurigste Tag, oder? Heute ist die letzte Sendung Zirkus Halligalli.
Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf haben 2017 bewiesen, dass es nicht immer die Alten sein müssen, die ihre Show verlieren. Wenngleich Joko und Klaas freiwillig aufgehört haben.
Wenn es heute nicht eine wahnsinnige Katastrophe passiert, muss man sagen, waren das doch schöne Jahre, oder?
100%, ja. Das war eine sehr gute Zeit.
Ja. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Es war ein wunderbarer Abschluss.
Dann bleibt uns an dieser Stelle wirklich nur noch eines zu sagen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vor allen Dingen für Ihre Treue. Auf ein Wiedersehen.
Tschüss und nochmal danke.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Da frage ich jetzt nicht mehr nach, sondern lass das so stehen.
Sigmund Gottlieb kommentierte.
Und wer alle Sendungen und alle Namen kennt, die sich da gerade verabschiedet haben, der kann sich wirklich stolz TV-Kenner nennen. Verabschieden wollen auch wir uns von Ihnen für 2017 und von diesem Medienjahr. Das war unser Jahresrückblick, den Sie mit allen Beiträgen und Hintergründen nachhören können auf b5aktuell.de/medienmagazin. Sissi Pitzer hatte die Redaktion, Daniel Ronell war am Mikrofon und unsere erste Ausgabe im neuen Jahr gibt es am 7. Januar 2018.